Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Der Freistaat Dreibünden wird dieses Jahr 500 Jahre alt. Für das Jubiläum hat ein Bündner Autor ein Hörspiel geschrieben. Das erzählt die Geschichte von Graubünden aus Sicht eines Drachen.
Freistaat der Dreibünde? Wir Drachen hatten sowas nie. Wir hatten auch sonst kaum was. Außer vielleicht mal eine Ziege oder ein Schaf.
Wir haben mit dem Bündner Autor darüber geredet, wie die Geschichte rund um den Bündner Drachen entstanden ist. Und was draufsteht, ist nicht unbedingt immer auch drin. Das Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit hat 20 Würste von verschiedenen Betrieben untersucht. Warum die häufig Handgelenk mal beischaffen, statt mit den richtigen Rezepturen, das klären wir gerade als erstes. Am Mikrofon ist Carina Melcher. Grüezi miteinander. Der Sommer lädt ja gerade bei diesem Wetter dazu ein, um regelmässig den Grill anzuschmeissen und eine rechte Wurst drauf zu knallen. Wurst ist aber nicht gleich Wurst. In Glarus in Graubünden hat das Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Würst von 16 Metzgerbetrieben untersucht. Resultat? Mangelhaft. Der Thies Fritschi hat von Matthias Beckmann, Kantonschemiker von Graubünden und Glarus, wissen, was genau getestet worden ist.
Ja, wir haben uns vor allen Dingen auf die Deklaration und die Zusammensetzung der Würste konzentriert. Das heißt, dass wir geschaut haben, ob das, was dort deklariert wird, auch tatsächlich vorhanden ist. Da ging es in erster Linie mal um das verwendete Fleisch und die Fleischanteile, die ausgelobt wurden. Und last but not least natürlich die allgemeinen Deklarationsvorschriften, ob all die Kennzeichnungselemente, die drauf gehören, auch wirklich drauf sind.
Bei der Untersuchung ist herausgekommen, dass es verschiedenste Mängel gegeben hat. Welche sind das?
Also wenn wir mal beim Wichtigsten anfangen, die Zusammensetzung der Wurst, was die Fleischanteile anbelangt, haben wir festgestellt, dass hier und da die Fleischanteile abweichen von dem, was deklariert war. Zum Teil auch mit den Rezepturen überhaupt nicht übereinstimmten. Zum Teil haben wir auch Hühnerfleisch nachgewiesen, was in die Wurst gar nicht gehörte. Wenn Sie jetzt zum Beispiel mal an den Cervela denken, dort gehört gar kein Hühnerfleisch hinein. Das andere ist, dass wir dann bei den Deklarationen noch festgestellt haben, dass zum Beispiel die Allergenzutaten nicht entsprechend hervorgehoben worden sind, dass das Produktionsland fehlte oder allzu oft leider auch ein Mindesthaltbarkeitsdatum verwendet wurde statt eines Verbrauchsdatums.
Sie haben es jetzt gerade gesagt, zum Teil ist nicht deklariertes Bullefleisch nachgewiesen worden. Das muss doch mutwillig passieren. Einfach so gumpelt ja Gückel nicht in eine Wurst rein.
Da haben Sie schon recht. Also wir nehmen mal an, dass das vermutlich vom sogenannten Rework her stammt. Bei der Produktion fällt natürlich immer ein gewisser Rest an und um Food Waste zu vermeiden, soll das nicht einfach in der Abfalltonne landen, sondern soll wiederverwendet werden. Das ist grundsätzlich auch möglich, aber es muss natürlich dann die Deklaration immer noch stimmen. Also das muss einfach miteinander harmonieren. Und die Wurst darf dann natürlich nicht irgendwelche Bestandteile haben, zum Beispiel von Hühnerfleisch, wo gar kein Hühnerfleisch hineingehört. Im Beispiel Cervela, da darf kein Hühnerfleisch rein.
Eben, wir haben eine rechte Liste an Mängel. Wie kann das überhaupt passieren, dass es so viele Mängel in den Betrieb gibt?
Da wird offensichtlich die gute Verfahrenspraxis oder gute Herstellungspraxis nicht eingehalten. Jeder Betrieb ist ja zur Selbstkontrolle verpflichtet. Man könnte auch sagen, er muss auch dafür sorgen, dass die Qualität und die Zusammensetzung der Produkte immer gleich bleibt. Und da braucht es halt gewisse Instrumente der Selbst- oder Eigenkontrolle. Und wenn das nicht wahrgenommen wird, naja, dann entstehen zum Teil halt auch Zufallsprodukte. Denn gibt es zwar eine Rezeptur, aber die liegt dann vielleicht irgendwo abgelegt in einem Ordner und man schafft dann so Pi mal Daumen und dann kann natürlich das, was deklariert ist, nicht mit dem Inhalt übereinstimmen.
Ich stelle immer die gleiche Frage, Herr Beckmann, wenn Ihr Amt etwas testet, Wasserqualität, Restaurant und jetzt eben Würst. Welche Betriebe sind mangelhaft?
Ja, das dürfen wir natürlich aufgrund des Amtsgeheimnisses nicht verraten.
Also man will ja Betrieb schützen, der Konsument ja aber auch eigentlich. Also, oder wieso stellt man nicht die, die es richtig machen, auf ein Podest auf?
Ja, das ist natürlich Wille des Parlaments. Das spiegelt sich so im Lebensmittelgesetz wieder. Man möchte halt niemanden an den Pranger stellen, sondern man möchte eigentlich jedem Betrieb auch die Möglichkeit geben, sich auch zu verbessern. Und deswegen ist so eine amtliche Verfügung, die an einen fehlbaren Metzger geht, ist wirklich nur eine Angelegenheit zwischen dem Metzger und der Behörde. Und da werden Maßnahmen verfügt, Termine gesetzt, bis wann das Problem bereinigt sein muss. Und dann sollte auch wieder alles in Ordnung sein. Das heißt, der rechtmäßige Zustand wieder eingerichtet sein. Grundsätzlich haben Sie schon recht, dass die Lebensmittelkontrolle dient dazu, die Konsumenten zu schützen. Und das tun wir ja, indem wir Stichproben durchführen und wenn wir Menge feststellen, dass wir dann auch entsprechende Maßnahmen verfügen und das dann auch bei Gelegenheit wieder überprüfen, ob das auch erledigt worden ist.
Meine letzte Frage wäre noch die Mängel, die jetzt aufgekommen sind, die ihr entdeckt habt. Wie muss ich die einordnen? Sind das so lapidare Fälle oder blinken bei euch die roten Alarmglocken?
Also die rote Alarmglocke sicherlich nicht. Ich denke, es ist eher ein gewisses Maß an Leichtfertigkeit, dass man sich halt nicht so genau an die Rezepturen hält. Ich gehe nicht davon aus, dass da böse Absicht hintersteht. Es wird damit ja niemand vergiftet. Es wird auch niemand wirklich bewusst geschädigt. Man kann damit auch nicht irgendeinen Gewinn abschöpfen. Ich denke, also es ist ganz offensichtlich, dass dort halt sehr ungenau geschafft wird und dass das dann halt das entsprechende Resultat ist. Nichtsdestotrotz hat der Konsument natürlich ein Anrecht darauf, dass das, was auf der Verpackung steht und deklariert wird, dass er das dann auch im Produkt wiederfindet. Und sonst ist es Täuschung.
Matthias Beckmann, Kantons, Chemiker von Graubünden und Gloris. Danke vielmals fürs Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Fritsche.
Das Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit hat den Metzgereien eine Frist gegeben, um die Mängel zu beheben. Viele Wälder in den Bergen haben sich bis heute noch nicht richtig davon erholt, dass sie im 19. Jahrhundert stark abgeholzt worden sind. Einer davon ist der Meissenwald in Elm im Kanton Glarus. Seit 1997 gibt es dort aber das Bergwaldprojekt. Das soll der Wald wieder zu Weg machen. Wie genau? Im Bericht von Noah Bühler und dem Livio Biondini.
Seit bald 30 Jahren gibt es in Elm das Bergwaldprojekt, wo Freiwillige den Förster helfen, den Schutzwald zu pflegen. 90'000 Frauen und Männer zwischen 18 und 88 Jahren haben vom Projektstart bis jetzt mitgemacht. Wie der Projektleiter Michel Meng sagt, hat das Ganze schon vor 100 Jahren angefangen.
Da war der Meissenwald, der hier oben war, noch unbewaldet. Dort haben sie geweidet drauf mit Tieren. Dann hat es ein paar Extremereignisse gegeben. Daraufhin hat man entschlossen, dass man eigentlich dort etwas machen muss. Hat den Hang terrassiert und dann auch bepflanzt. Und jetzt, die 100 Jahre, ist der Wald hergewachsen.
Mit Extremereignissen meint der Michel Meng vor allem Lawinen. Das Ziel der ganzen Arbeit sei darum auch, dass ein gesunder und stabiler Wald wachse. Der soll dann das Dorf Elm vor weiteren Katastrophen schützen. Zum Projekt gehört aber auch noch ein anderer Teil. Man täge nämlich die Wiesen in der Nähe vom Wald all Jahr per Sägersäge mähen. Die Sägersäge ist ein Werkzeug, um das Gras zu schneiden und sieht ein bisschen aus wie eine Sense, wo man einen Stiel von einer Schaufel angemacht worden ist. Mit dem soll die Biodiversität, die es dort gäbe, erhalten bleiben, so der Projektleiter. Solche Stellen gäbe es nicht so viel, sie seien aber wichtig für Tiere und Pflanzen. Der Unterschied von dieser Fläche zu Wiesen, wo Tiere gehalten werden, sagt vor allem,
wenn Tiere drauf sind, klar, schon mal mehr Gewicht drauf, mehr Trittbelastung, aber die Kühe, die schiessen ja dort drauf, oder, und fressen ab. Also das passiert auf eine ganz andere Weise. Das kommt dann ein Nährstoffeintrag in die Wiese. Hingegen eben auf einer Wiese, wo man alle zwei Jahre oder jährlich geht mähen, bleibt die Fläche sehr, sehr offen und mager und das zieht ganz spezielle Insekten an und Pflanzen.
Die Stiftung Bergwaldprojekt finanziert sich hauptsächlich durch Spenden. Ein kleiner Beitrag gibt die Gemeinde aber auch noch dazu. Natürlich sagt man aber auch auf Leute angewiesen, die freiwillig arbeiten kommen. Die Freiwilligen, die mithelfen, wohnen über die Zeit in einer Berghütte. Das Berghüttenleben sei nicht mit jeder Gruppe gleich, sagt Michel Meng.
Da muss man natürlich Glück haben mit der Gruppe. Also das kommt immer ein bisschen von Woche zu Woche drauf an. Aber glücklicherweise habe ich es immer sehr gut getroffen. Und es sind sehr motivierte Leute, die oftmals so ins Bergbauprojekt kommen. Und das macht recht Spass. Also wir haben, es ist eine kleine Hütte, man hat nicht so viel Platz. Aber wie man da sieht, es hat Zelt links und rechts. Man kann sich ein bisschen ausbreiten. Man hat auch Möglichkeiten, mal zu entfliehen, mal ein bisschen zu laufen. Mir ist recht gut.
Ihm selber gebe das Projekt vor allem auch gute Abwechslung im Leben. Er sagt, dass er immer gerne zum Projekt zurückkommen sei.
Ich habe das Gefühl, wenn ich nach diesen 10 Wochen heimkomme, wo wir aber ein Projekt haben, dass ich mich sehr gesund und fit fühle, wo ich den ganzen Tag draußen bin, gute Gespräche habe und viel lerne von anderen Leuten und von denen, die hier oben arbeiten und den Wald pflegen. Das bereichert immer sehr, ja.
Nur wenn es regnet, dann schläge ich das auf die Stimmung. Dann sei es ab und zu ein bisschen schwierig, die Leute zu motivieren. Und von solchen Tagen hat es ja in diesem Jahr schon genug gegeben.
Die letzten 2 Wochen hatten sie beim Projekt aber Glück gehabt, weil es nach den vielen nassen Tagen von dem Sommer wieder sonniger geworden ist. Wir bleiben thematisch gerade beim schönen Wetter. Der wolkenlose Himmel und die lachende Sonne, die wir diese Tage haben, haben eben nicht nur gute Seiten. Die UV-Strahlen der Sonne sind nämlich der Hauptauslöser für Hautkrebs. Laut einem Bericht vom SRF kommt Hautkrebs in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern speziell häufig vor. Ein Grund für das sind unsere Berge, wie der Florian Anzengruber, der leitende Arzt für Dermatologie im Kantonsspital Graubünden, sagt.
Wenn man in den Höhen ist, hat man auch mehr UV-Strahlung, sprich beim Skifahren und beim Bergwandern. Das kann man halt in der Schweiz besonders gut. Das Zweite ist vielleicht auch, dass man in der Schweiz eine besonders gute medizinische Versorgung hat und sehr viele Hauttumore diagnostiziert und das auch in die Statistik reinfällt.
Beim Hautkrebs gibt es 2 Arten, der weiße und der schwarze. Der Hauptunterschied von diesen 2 Krebsarten ist, dass sie verschiedene Zellen betreffen. Und der schwarze Hautkrebs macht mehr Ablecker im Körper. Wenn man jetzt Wellenkrebs kriege, sei es schwierig zu sagen. Das hänge nämlich von mehreren Faktoren ab.
Da gibt es auch Unterschiede, ob man jetzt jemand ist, der im Büro ist und dann auf die Malediven fliegt und sich seinen Sonnenbrand holt. Da hat man ein höheres Risiko, den schwarzen Hautkrebs, das Melanom, zu bekommen. Wenn man jetzt kontinuierlich draußen ist, zum Beispiel jobmäßig als Dachdecker, dann hat man häufiger den weißen Hautkrebs. Und natürlich spielen noch andere Sachen eine große Rolle, wie zum Beispiel, was für Haarfarbe habe ich, was für Hauttyp bin ich.
Trotz dass die Medizin immer besser wird, haben sich die Fälle vom schwarzen Hautkrebs in den letzten 35 Jahren in der Schweiz mehr als verdoppelt. Das liegt laut dem Dermatologen einerseits daran, dass die Leute immer älter werden.
Der zweite Grund ist, wir reisen immer lieber und immer einfacher in Gebiete mit einem Breitengrad, wo es einfach mehr Sonnenexposition gibt. Sprich, wir haben einfach mehr Sonnenexposition in unserem Leben.
Immer mehr gäbe es heute auch junge Leute mit der Krankheit. Um sich vor dem Hautkrebs zu schützen, gelten die klassischen Massnahmen. Also Sonnencreme, am besten mit Schutzfaktor 50, Brillen und Hut anlegen, wenn man rausgeht und, vor allem wenn man im Süden in den Ferien ist, über Mittag drinnen bleiben. Und etwas soll man am besten einfach gerade ganz sein lassen.
Also ich würde jedem empfehlen, auf das Solarium zu verzichten. Es ist nicht so, dass es die gesunde Bräune gibt, sondern das ist etwas, wo auf Dauer deutliche Schäden auf der Haut hinterlässt.
Grundsätzlich ist es wichtig, dass man anschaue, was sich auf der eigenen Haut so tägt. Am besten soll man die darum regelmässig etwa einmal im Monat kontrollieren. So können wir nämlich schon früh erkennen, wenn sich etwas verändert. Der Kanton Graubünden feiert dieses Jahr 500 Jahre Freistaat der drei Bünden. Über das ganze Jahr gibt es immer wieder verschiedene Anlässe und Projekte, die an den Zusammenschluss vom Grauen, am 10 Gerichte und dem Gotteshausbund erinnern. Eines dieser Projekte ist ein 8-teiliges Hörspiel mit einem Bündner Drachen als Hauptdarsteller. Manuela Meuli berichtet.
Geschichten, die um Menschen geht, werden meistens auch von denen erzählt. Beim Hörspiel «Der letzte Drache» ist das aber nicht der Fall. In dem hört man Aussicht von einem Drachen, wie der Freistaat Dreibünde entstanden ist.
Freistaat der Dreibünde? Wir Drachen hatten sowas nie. Wir hatten auch sonst kaum was. Außer vielleicht mal eine Ziege. Oder ein Schaf. Drachen haben eigentlich nur eins. Ein langes Leben. Wir waren schon hier, als noch das große Eis dieses Gebirgsland bedeckte.
Aber warum erzählt die Geschichte eigentlich ein Fabelwesen? Der Autor vom Hörspiel, der ehemalige Bündner Journalist Thomas Kaiser, erklärt, wie er auf die Idee gekommen ist.
Oder ich habe mir überlegt, wer kann von dieser Zeit noch erzählen. Und Menschen kommen nicht in Frage, weil es ja schon mehrere Generationen seit dem Ende vom Freistaat vorbei sind. Allerdings hat es im Freistaat auch den Glauben gegeben, dass es auch ein Fabelwesen gibt und es naheliegend war, dass man einen Drachen wählt.
Gerade der Glaube an die Feuerspucker sei im ganzen Gebiet vom heutigen Kanton Graubünden verbreitet gewesen. Das sieht man zum Beispiel an Zeichnungen aus dieser Zeit in Kirchen oder an Hauswänden. Beim Projekt hat er die Möglichkeit gehabt, einen Film, ein Buch oder ein Hörspiel zu machen. Einen Drachen für einen Film zum Leben zu erwecken, das wäre aber ein bisschen aufwendig gewesen, wie der Thomas Kaiser sagt. Dass man selber alles nachlesen müsse, hätte er auch nicht wollen.
Mit einem Hörbuch ist es auch ein bisschen eine andere Ebene. Also man muss nicht immer die Geschichte selber nachlesen, sondern kann auch mal Tickets beim Auto fahren, morgen früh oder am Abend im Sessel. Halt wirklich mal Geschichte hören, statt immer lesen.
Die Stimme hinter dem Stück ist von Schauspielerin Ursina Lardi. Auf sie sage ich erst schnell gekommen, weil die Bündnerin alle drei Kantonssprachen redet. Das Hörspiel gibt es nämlich auf Deutsch, Romanisch und auf Italienisch. Und dass es dann in 500 Jahren eine Fortsetzung von dem Ganzen gibt, Sepp sagt nicht ausgeschlossen.
Das Hörspiel ist gratis und darf auch bei Veranstaltungen und in Schulen gebraucht werden. Und zu finden ist das auf 500.gr.ch. Das war es vom Infomagazin für heute. Zum Nachlesen finden Sie die Sendung auf rso.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Im Studio war Carina Melcher. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.